Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu Money & Mobility, eine weitere Folge. Ich freue mich sehr, heute mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen. Normalerweise ja immer Gast. Heute mal die Rolle des Hosts. Und ich freue mich extrem, dass das geklappt hat, dass wir Michael Schretzemeier heute hier von In Charge Capital da haben. Partner, herzlich willkommen, Michael.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich, also das fühlt sich gut an, eingeladen zu werden und in der Form vorgestellt zu werden. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Ja, cool. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja, eigentlich ist das ja ein bisschen ungewöhnlich, die Karriere, die du gemacht hast, wenn man sich das irgendwie mal anguckt. Und alle werden jetzt wahrscheinlich LinkedIn aufmachen und werden sagen, naja, irgendwie Investmentbank, dann bei Kühne und Nagel, das ist doch eine klassische Corporate-Karriere und dann irgendwie zu einer Dating-Plattform und direkt zu einem Unicorn. So, also das ist schon, also der Cut ist ja schon ziemlich hart. Ich habe ja auch viele Dinge in meiner Karriere gemacht, aber so hart war mein Cut.
Ja, es gibt keine rote Linie. Ich glaube, das war, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Das ist schon getrieben dadurch, mit wem man gearbeitet hat und wo man hin empfohlen wurde. Aber so, also im Rückspiegel klingt, sieht das jetzt irgendwie sinnvoll aus oder zumindest kann man sagen, hey, da ein paar Sachen haben ganz gut geklappt, aber da war keine Planung dahinter. Also war mein erster Job war tatsächlich noch damals European Founders Fund beim Olli Samba, waren wir zu dritt, also noch bevor Rocket und so da war. Das war schwierig für mich direkt nach der Uni, das war schon ein interessantes Umfeld und dann bin ich eben zu Kühne Nagel gegangen. Weil ich glaube, jetzt muss ich was Grundständiges lernen und Logistik schien mir irgendwie okay zu sein. Und das ist so ein bisschen, ist auch Kinderlandverschickung sozusagen. Ich war ja wirklich von Kiew bis Paris und Athen. Ich durfte überall in den Lagerhäusern Stapler fahren. Genau. Und dann wurde ich nochmal angerufen von Leuten, mit denen ich studiert habe. Von David Khalil und Lukas Brosseder. Und dann haben wir Spark Networks zusammen gebaut. Online-Dating. Chuckle. Da kommt natürlich immer alle Witze von allen Leuten.
Natürlich.
Und das war gut. Und das hat, da haben wir am Ende bei ein Bild gemacht, das haben wir sogar an die Börse gebracht in New York. Und dann kam eins zum anderen. Dann bin ich da raus und bin zu Pipedrive. Auch da wiederum einfach wie die Mutter zum Kind. Das haben wir an Vista Equity Partner verkauft. Ich war erst Freelancer dort und dann bin ich fest eingestiegen als COO und nachher Co-CEO. Und dann auch da wieder dann zu SumUp gegangen. Also zum Fintech. SaaS, Fintech, B2C, Subscription im Online-Dating. Also ja, es gibt keine rote Linie, außer wenn man glaubt, also ich baue sehr gern große Teams am Ende des Tages und ich habe einen großen sozusagen Motivation, irgendwie Leadership-Rollen zu übernehmen. Das war so mein, ich glaube, das war meine Triebfeder.
Es ist schon ziemlich interessant, weil am Ende ist so ein bisschen, ich musste schmunzeln, als ich das ja mal vorbereitet habe, so Money Mobility, das ist ja mit SumUp tatsächlich deine Vergangenheit und die aktuelle Realität ist halt irgendwie Mobility mit InCharge. Darüber haben wir uns auch fairerweise kennengelernt. Ja. Wie bist du denn zu InCharge gekommen? Also weil SumUp ist natürlich, also Startup-Welt macht total viel Sinn nach Kühne und Nagel, das kann ich total verstehen, was du da gemacht hast. Ja. Und am Ende auch Dating und CRM hat ja irgendwas mit dem Kunden zu tun. Und Leute zusammenbringen, auch Logistik hat was damit zu tun, Leute zusammenzubringen. Aber jetzt
sind wir ja hier im öffentlichen Raum. Jetzt. Also es wäre jetzt total super, wenn ich jetzt so eine ganz elaborierte Geschichte erzählen könnte. Ich bin aufgewacht morgens, ne? Ich habe meine Morning Gratitude List geschrieben und dann auf einmal wollte ich irgendwie VC werden. Das war nicht so, das wäre auch gelogen. Der Thomas Preuß von der DTCP, ja, der aus Hamburg, mit dem habe ich zusammen, und dem Michael Rager, haben wir zusammen gearbeitet bei Pipedrive, die auf der Investorenseite und ich dann letztlich im Management. Und er kam auf mich zu und meinte, pass auf, ist ein bisschen ungewöhnlich, wir haben hier eine Idee für einen neuen Fund, für eine neue Strategie, wir wollen nur in Mobilität investieren, wir haben einen ganz großen Ankerinvestor schon mit der Porsche SE, also der Familienholding oben drüber, und der Deutschen Telekom, und wir glauben, ich habe einen Partner, den Alexei, der kommt von der Porsche SE. Wir haben ein Setup, wo wir große Glaubwürdigkeit haben, wie man Fonds baut und Mobilitätskenntnisse über den Alexei und Porsche SE. Wir wollen aber frühphasig reingehen und wir haben uns beraten und gedacht, wir gehen mal das Risiko ein, mit einem Operator das zu versuchen, um quasi wie so eine Boygroup gecastet, dass das eben in Summe klappt. Und das ist jetzt keine coole Story, aber das ist die Wahrheit. Genauso kam es und es ist immer noch ein Experiment. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. Es kann gut sein, dass in ne, übermorgen einer anruft und sagt, Schritzenmeier, bist ein guter Typ, aber also Mobilitätsinvestor wissen wir nicht so genau, aber bis hierhin läuft's okay. Ja, bis hierhin macht's mir großen Spaß, aber ich muss natürlich eine Menge lernen. Das ist ja ein fancy word, aber letztlich ist es ein Deep Tech VC, weil wir ja ganz viel über Sensorik und autonomes Fahren und diese ganzen Themen rein investieren. Das ist natürlich über Pipedrive und SumUp und sonst was. Da habe ich da nicht gelernt, um es mal vorsichtig zu sagen.
Aber es ist ja schon mega cool, weil ich glaube, dass diese ganze Erfahrung, also ich meine, am Ende ist diese Industrie ja, über die wir jetzt hier reden, in der du neu drin bist, ich bin da ja schon ein bisschen länger drin, das ist ja schon sehr, 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 sehr angestaubt. Und ich glaube, dass diese ganzen Erfahrungen, die du ja mitbringst, glaube ich, da schon so ziemlich zu neuen Erkenntnissen führen, dass man mal eine andere Perspektive einnimmt, wenn man neu irgendwo reinkommt.
Es ist auf jeden Fall kein Hype-Topic, sage ich mal so, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ja. Mobilität, man könnte jetzt, glaube ich, coolere Worte noch benutzen. Also ich glaube, Deep Tech würde schon passen. Ist jetzt nicht, ne? Es ist natürlich auch viel mit Physical AI wäre das Nächste. Das stimmt alles, weil das natürlich überall dort vorkommt. Das haben wir jetzt bewusst nicht in den Namen genommen und sonst was. Aber ja, es ist kein Hype-Thema. Aber so blöd das klingt, es bewegt die Welt. Das ist einfach so. Also ich würde mal grob schätzen, ein Viertel des weltweiten GDP hat unmittelbar oder mittelbar mit der Mobilität zu tun. Und da geht natürlich ist die Logistik mit drin und das ganze OEM-Geschäft auf der Welt, also Fahrzeugbau, sowohl Passage als auch LKWs und so. Aber das ist ein Riesenteil der globalen Wertschöpfungskette. Aber die Zyklen sind halt ein bisschen länger. Ich glaube, deswegen ist es einfach kein Hype-Thema. Also man hat viele Themen schon mal gehört. Also autonomes Fahren wird seit 20 Jahren propagiert, wenn nicht noch länger. Jetzt kommt es wirklich.
Deine Meinung? Wann kommt's?
Na, ist ja da. Also Waymo ist da, Aurora hat den ersten Truck fahren lassen, Kodiak hat das erste sozusagen den Sandfahrzeug irgendwo in der Mine fahren lassen. Wir sind in Wabi investiert mit InCharge. Die habe ich, glaube ich, ganz, ganz fest dran, aber bin biased. Autonomes Fahren ist da. Das ist jetzt auf der Straße. Die nächste Stufe ist natürlich, kommen wir von einem LKW auf Hunderte. Im Falle von Waymo ist das beantwortet. Die haben jetzt schon, sag ich mal, 1500 Fahrzeuge draußen, 1800. Und die werden in den nächsten 24 Monaten, würde ich schätzen, mal mindestens auf 10.000 Fahrzeuge hochgehen. Wahrscheinlich mehr. Ja. Und damit ist es erledigt, das Thema. Und China sowieso. Jetzt mal.
War ich ja vor 2 Wochen, das Thema ist durch. Also 45 Minuten aus einem engen Parkhaus raus, wie ein enges Parkhaus rein. So, das war, und da saß ich und dachte mir, okay, super. Und der auf WeChat hat halt irgendwie, ich glaube, Candy Crush gespielt.
Das ist schon,
oder so. Also,
schon crazy.
Das war Wahnsinn. Aber was glaubst du denn hier für Deutschland? Wann sitzt du denn im ersten wirklich voll autonom fahrenden Auto hier? Ne? Bist du ja gerade mit dem Taxi gekommen?
Robotaxi?
Ja, im Robotaxi.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in Europa oder in Deutschland?
Nehmen wir Europa.
In Europa, also WeRide hat, glaube ich, in Barcelona angekündigt, dass sie diesen Personennahverkehr mit, also wirklich Innenstadt Barcelona, muss man dazu sagen, jetzt irgendwie anfangen wollen. Ich glaube, ich werde im vollautonom fahrenden, ohne Sicherheitsfahrer Fahrzeug sitzen innerhalb der nächsten 18 Monate in Europa. Und in Deutschland vielleicht innerhalb der nächsten 24.
Okay. Finde ich gut, weil ich habe letztens gesagt, ich glaube, das ist in den nächsten 10 Jahren der Fall. Mal gucken, wer von uns beiden recht behält. Ich glaube, wir stellen uns regulatorisch aktuell gerade im Weg. Ich glaube, technologisch ist das alles da. Ich glaube, teilweise sind wir regulatorisch, wie bei vielen Dingen, stehen wir uns manchmal mehr im Weg.
Ist das so? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Regulatorik für autonomes Fahren aus Deutschland raus mittlerweile in EU-Recht übergeführt, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ja alles schon geregelt. Also das, was die Amerikaner nicht haben, die haben ja nur einen Flickenteppich, haben wir schon längst geregelt, inklusive Versicherungsprämien und wer wann wie zahlen muss und so weiter und so fort. Also wie immer, Europa hat, wie beim Datenschutz, wir haben alles schon reguliert, leider haben wir verpasst, sozusagen die Businesses hinten dran zu bauen. Das heißt, das ist da und das Kraftfahrtbundesamt und auch der TÜV Süd, die machen das auf der ganzen, also Kraftfahrtbundesamt nicht, aber TÜV Süd auf der ganzen Welt bekannt eigentlich dafür, solche Systeme abzunehmen mittlerweile. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da gut aufgestellt sind. Also ein Wave ist in Stuttgart unterwegs, noch mit Sicherheitsfahrer und so weiter, aber ich bin mir nicht sicher, ob es an der Regulatorik hängt. Es kann sein, dass wir halt nicht wollen, dass ein WeRide oder ein Momenta oder ein Pony AI aus China die ersten sind in Deutschland und dass wir deswegen ein bisschen langsamer sind und darauf gewartet wird, dass aus der Volkswagen-Gruppe oder halt von einem Startup das gemacht wird. Ich finde nicht, dass wir so weit weg sind davon. Aber das ist eine gute Frage. Wo fehlt uns denn der Punch? Das ist ja eigentlich die Frage.
Das ist ja die Frage, die sich jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt. Also da bin ich auch
gerade. Fällt mir gerade auf sozusagen. Warum? Ja.
Naja, werden wir jetzt, ich glaube technologisch ist das da. Ich glaube auch regulatorisch, sagst du gerade auch, wir haben einen Rahmen. Vielleicht fehlt jetzt tatsächlich einfach nur noch der letzte Schritt, dass wir das alles sehen, weil bei den LKWs sehen wir es ja, also bei den LKWs haben wir es ja schon hinreichend getestet. Ne? Moja hat jetzt ja auch, ich meine, die Kooperation mit Uber da in den USA auch zum Autonomous Driving.
Let's see. Ja. Motor AI hier aus Berlin haben KBA-Zulassung bekommen, dass sie da ihre erste Strecke fahren dürfen.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ganz anderer Ansatz da, ihren ODD da zu erfahren und zu machen. Würdest du den wünschen? Ich habe irgendwie in den nächsten 24 Monaten passiert was. Meine Befürchtung ist einfach, dass wir ich glaube, dass es ein chinesischer Anbieter zuerst hier ausrollen wird. Ich glaube nicht, dass Waymo jetzt als nächstes hier rüberkommt. Das andere Idee wäre, dass Wave wirklich so gut generalisiert bekommt, dass in Stuttgart, dass sie das, in London glaube ich sind sie schon unterwegs, ja, dass sie das hier mit einem OEM zusammen anfangen.
Ja, ich hoffe auch, dass es einer wird. Ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, als ich das in China gesehen habe, habe ich mir auch schon alles schon interessant. Das ist eine andere Welt. Das ist tatsächlich eine andere Geschwindigkeit, mit der das dann nochmal vollzogen wird. So, das heißt also, Autonomous ist so ein großer Trend, den ihr wahrscheinlich seht, der am Ende auch einer ist, der die Branche auf den Kopf stellen wird.
Absolut. Sie wird die ganze Welt auf den Kopf stellen. Also sozusagen, wie wir Personen und Menschen von A nach B bewegen, wird das auf den Kopf stellen. Inklusive dem Arbeitsmarkt, der dahinter steht, inklusive der Logistiknetze, wie die geplant werden und so weiter und so fort. Wahrscheinlich in 10, 15 Jahren auch, wie wir Infrastruktur bauen.
Da bin ich total bei dir. Jetzt ist ja, hier sind wir ja im Mobilitätsland Deutschland und hier spielt ja der Handel immer noch eine ganz große Rolle. So, hättest du mich vor 6 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, der Handel spielt keine Rolle mehr. Jetzt hat sich das ja geändert, der Kunde möchte gerne Omnichannel-Vertrieb. Glaubst du, bleiben wir beim Beispiel autonom, Rolle des Handels bei so autonom fahrenden Fahrzeugen, wie ändert sich das? Weil ich glaube, das ist ja ganz, ganz interessant, weil das ja so der Backbone ist der Automobilwirtschaft, zumindest in Deutschland respektive in Europa. Was glaubst du, wenn wir über autonom reden, wie ändert sich das?
Du meinst
die Handelslandschaft, also tatsächlich, welche Rolle spielt halt der Handel, wenn wir über autonom, also heute ist das ja relativ gut geregelt. Glaubst du denn bei autonom fahrenden Fahrzeugen, also wie glaubst du denn die Rolle da, Werkstätten, gibt es das heute noch so, die Infrastruktur, oder haben wir ja große Hubs, was glaubst du?
Ich glaube, für das jetzige... Ich frage mich sozusagen, ist autonom der säkulare Trend, der das verändern wird, oder ist die Elektrifizierung einfach das viel größere Problem, wenn du jetzt über Werkstätten und so weiter redest?
Ja.
Nicht Problem, aber naja, doch Problem am Ende des Tages. Also bleiben wir beim Handel, denn das war deine Frage. Wie wird sich das verändern? Ich glaube, dass es gibt die zwei großen Strömungen. Einmal, ich sag jetzt mal Tesla, ne? Also Privatfahrzeuge werden letztlich autonom genutzt werden. Auch öffentlich.
Ja.
Da wird sozusagen jedes eigene Auto zum Profit Center. Das ist eine sehr große Vision. Ob sie kommt, werden wir sehen. Wenn das nicht so ist, wenn wir jetzt mal angucken, was es jetzt schon gibt, also ich sage jetzt mal den Waymo, dann stellt sich ja die Frage, gibt es eigentlich ein neues Geschäftsmodell, wo du Operator hast, die autonome Flotten managen? Und zwar im Sinne von, bekanntes Ding, wer macht das denn am Ende des Tages sauber und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass dieses Flottenmanagement neu geschehen wird. Die OEMs sind ja überall mit im Boot. Also du brauchst ja eine Plattform, auf der du deine Sensorik aufbaust und dein Driver, also das Gehirn reinsetzt, von wem es auch immer kommt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig disrupted wird, sondern ich glaube schon dran, dass dieses L2++, was jetzt immer weiter eingebaut wird, ist halt irgendwann, hat die Fähigkeit per Software-Switch, dass das auch ein L4-Fahrzeug sein kann, aber ist deswegen verkauft, deswegen Toyota und Mercedes weniger Fahrzeuge, nur wenn Menschen, also wenn die Mobilitätsformen sich durch autonom komplett ändern. Da frage ich mich, fahre ich jetzt weniger, also du wirst mehr Taxis haben? Oder weniger? Weiß ich nicht. Ich glaube, tendenziell wird das vielleicht ein bisschen steigen, wenn die Kosten dafür sinken.
Ja.
Dass du privat keinen PKW mehr hast? Glaube ich jetzt nicht. Sozusagen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die Grundstruktur der Industrie in Deutschland jetzt erstmal nicht ändert. Die Werkstätten etc. bleibt dasselbe. Und da ist die einzige Frage sozusagen Elektrifizierung. Wirst du viel weniger Werkstätten brauchen, ja, weil du einfach viel weniger Wartungsintervalle brauchst. Aber autonom bin ich, habe ich gerade keine Meinung.
Weiß ja, nicht, was aber ist deine Meinung? Ich würde sagen, das Flottenmanagement-Thema wird eine wahnsinnige Kernkompetenz werden. Und ich glaube auch, dass du die Wertschöpfungskette im Handel halt einfach verlängerst. Also im Sinne von, dass diese autonomen Flotten trotzdem für Wartung in Werkstätten fahren müssen, dass Dinge getan werden müssen, dass die Fahrzeuge aufbereitet werden müssen, etc. etc. Mhm. Deshalb glaube ich, dass wir mit der Infrastruktur, die wir gerade haben, sparst du ja auch Kosten mit. Wenn du autonome Flotten hast, wenn wir unsere heutige Handelsstruktur angucken, sind das ja am Ende dann Service Stations, wo die Autos hinfahren. Mhm. So. Ich glaube, das ist das eine. So, bis wir alle vollautonom fahren, ist ja nochmal ganz, glaube ich, da sind wir uns einig, dass es irgendwann, vielleicht erleben wir es noch, glaube ich aber nicht dran. Die ganze andere, wir haben einen riesigen Gebrauchtwagenmarkt und du wirst immer noch Leute haben, die Fahrzeuge leasen. Du wirst ein privates Fahrzeug haben, das du nicht mehr besitzt, sondern was du nutzt am Ende. Aber auch da ist es ja so, dass du im Rahmen der Vehicle Lifecycle Value etc. da brauchst du ja immer jemanden, der dieses Fahrzeug halt auch serviced, wo es wieder hin zurückgeht. Deshalb glaube ich auch, dass autonom wird was ändern, also aber autonom wird vor allen Dingen für die Provider was ändern, also für die Financial Services Dienstleister, weil du am Ende diese Flottenmanagement.
Du musst die Flotten finanzieren.
Du musst die Flotten finanzieren, das ist das eine, du musst die Flotten aber auch managen, das ist das andere, das ist ja das, was sie heute auch noch nicht können. Also wenn wir über klassische Captives reden, Mercedes-Benz Mobility, Toyota oder auch Volkswagen, das ist ja nicht die Kernkompetenz heute. Das ist die Kernkompetenz von Flottenmanagern respektive von Rental-Unternehmen, wenn wir nach München gucken, nach Pullach, da ist die Kompetenz deutlich mehr vorhanden, Flotten halt zu managen und halt auch Flotten in Auslastung zu bringen, als bei denen.
Ja, aber deren finanzielle Kernkompetenz ist, besonders gut prognostizieren zu können, mit wie viel Rabatt ich die Auto kaufen kann und ab wieder verkaufen kann. In der Welt, und das gegenläufig, also einmal hast du die ganze Elektrofahrzeugproblematik, also wenn nach dem Motto, dass die Restwerte einfach schwierig zu bestimmen sind, zumindest versicherungsmathematisch sozusagen, ist kein No-Brainer-Geschäft mehr.
Absolut, ja.
Das zweite gegenläufige wäre aber, dass du vielleicht viel mehr, also dass die extra, ich sag jetzt mal, geschlossene Fonds aufmachen können, wo Leute rein investieren, um autonome Flotten sich einen Anteil drin zu kaufen. Also Schiffsfonds haben ja viele Leute gute Erfahrungen mitgemacht. Keine Investmententscheidung-Empfehlung. Bitte den Disclaimer lesen, aber das könnte schon sein, dass das dann hilft. Und dann ist die Frage der Auslastung, leider ist dann in Uber nicht so viel besser drin als ein Mietwagen-Provider. Ist nicht binär, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das...
Nee, ich würde dir tatsächlich zustimmen, dieses ganze Refinanzierungsthema wird in Zukunft ein extrem relevantes. Das merken wir ja auch schon heute, weil die Balance-Sheet-Voluminas werden immer höher durch die ganzen nutzungsbasierten Modelle. Und du hast halt viel längere Zyklen. Und wenn du am Ende heute sind es 3 Jahre, danach verkaufst du das Ding. Wenn wir morgen über 9 Jahre reden, das ist nochmal was ganz anderes. Und da sagt der Kapitalmarkt dann ja aktuell schon, ich weiß nicht, ob ich das alles so refinanzieren will. Und dann müssen wir darüber sprechen, wie machst du es? Und dann ist das Thema Fonds, ich finde, Flugzeuge ist ein gutes Beispiel. Flugzeuge ist, da hast du zwar eine 1-zu-1-Beziehung, aber Flugzeugleasing, da werden ja auch SPVs für aufgesetzt. Und da kannst du auch Geld rein investieren und bei Auto ist halt schön, das ist ja die zweitgrößte Asset-Klasse der Welt und du hast Recurring Revenues.
Mhm, das stimmt. Und du kannst natürlich algorithmisch und mit der Kundenbasis, also siehe, ne, Lyft kauft sich Freenow und so weiter, du kannst natürlich mit der Kundenbasis das prognostizierbar machen. So. Aber am Ende ist ja interessant, wo wird das Risiko hingeschoben? Einmal das Operative. Da würde ich sagen, wenn Fleet Manager entstehen, entweder gibt es die schon und Sixt wird ein Fleet Manager.
Absolut.
Oder Uber sozusagen fängt an, so ein Startup-Incubator zu machen, wollt immer, wo sie überall in allen Ländern Fleet Manager etablieren, operativ zumindest mal. Und dann finanziell. Wo schiebst du das finanzielle Risiko hin? Und das muss ja nicht eine Einheit sein mit dem Operativen. Kann es, muss es aber nicht. Und das wird sicherlich interessant. Und dann ist es natürlich, ich glaube, nach 10 Jahren ist es ein Bond, dann weißt du genau, wie das funktioniert, wie die Flugzeugfinanzierung.
Ja, genau.
Aber dorthin, ist natürlich echt nicht ohne.
Das ist
nicht
ein spannendes Thema, ja, definitiv. Du hast gerade was, wir haben gerade über Taxen gesprochen, da hast du Lyft Freenow, der Deal.
Ja.
Wie seht ihr das so aus deiner Perspektive?
Ich mache ja einen kleinen Podcast, der heißt Mobility Mavericks und da haben wir, mein Co-Host hat gesagt, das ist der Deal des Jahrtausends, hat er sich dazu hinreißen lassen.
Oh, große Worte.
Große
meistens
Worte.
So famous last words.
Famous last words. Der hat früher Carjump gemacht an Stellantis verkauft, also ein bisschen kennt er sich in diesem Markt aus, also von daher glaube ich ihm das jetzt erstmal. Also, ich glaube, das Ding für 200 Millionen US-Dollar zu schießen, Wir haben, glaube ich, mal rückgerechnet, das müssten dann irgendwie 5 Euro pro aktive Nutzer gewesen sein. Das halte ich für einen No-Brainer. Tatsächlich. Ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr guter Deal war, weil Lyft natürlich weiß, also die können mit ganz kleinen Sachen jetzt schon relativ viel Wert heben. Also erstmal strategisch zurückzudrehen, dass man nur noch Taxis bedient und damit sofort sein Yield-Management weggeschnitten hat. Ich verstehe, warum sie das gemacht haben. Also es ist jetzt immer leicht, anderen Leuten zu sagen, wie sie strategisch hätten als Operator das machen sollen. Aber das ist natürlich dieser Schritt letzte von 6, 7, 8 Monaten, der hat mich überrascht. So, Lyft kommt also rein und wird das Uber-Modell nutzen und damit eben auch ein Yield-Management machen können, sprich flexible Preise anbieten können. Plus, die müssen natürlich ein großes Selbstvertrauen haben in ihre Fähigkeit, Märkte auszurollen und sozusagen diese Nutzerbasis zu monetarisieren. Ich bin mir sehr sicher, dass jeder aktive Nutzer mehr wert ist als 5 Euro.
Definitiv, ich nämlich auch. Also so, ich bin bei dir das Jahr als Haus.
Das wird jetzt aber rebranded. Wieder. Die werden das natürlich zu Lyft machen.
Glaubst du, das ist eine gute Idee? Hast du halt FreeNow aus deiner Perspektive? Ist das so ein Brand? So,
ich bin ja ein Boomer. Ich nenne es ja immer noch mein Taxi.
Ja,
ich bin im Boomer. Für mich ist es immer noch mein Taxi.
Genau, ja.
Ich verstehe, warum sie das Rebranding gemacht haben. Ich glaube, es war unglücklich. Rip the Band-Aid off. Ich glaube, da sollte man sich jetzt keine Consultants und sonst was holen. Lyft ist eine globale Brand. Die sind gelistet an der Börse. Du hast einfach so viele Synergien. Tough luck. Geh da jetzt mal voll rein. Und ja, ich glaube, das, was du dir am Rebranding, oder das, was du jetzt irgendwie an Consultants sparst, gibst halt an 5-Euro-Gutschein an deine Leute raus, die bestehenden Kunden, dass sie das einfach nutzen, 10-mal draufgedrückt haben. Da bin ich Operator. Da würde ich sagen, würde ich jetzt mal drauf vertrauen, dass das funktioniert.
Ja, cool. Ja, also sind wir auf einer Linie. Wir haben ja gerade, wie gesagt, jetzt irgendwie springen wir, aber ich würde mal gerne nochmal zu dem Trendthema zurückspringen, weil ich finde das persönlich immer super interessant, weil du hast mal eine andere Perspektive. Wir haben Autonomous ist ein Trend. Wenn du jetzt noch 2 weitere nennen solltest, aus deiner Perspektive, wenn wir mal beim Thema Mobilität bleiben, was wäre das? So das, wo du sagst, das ist schon im Kommen, vielleicht das nächste große ist schon da und wird noch größer an Trends.
Mobilität jetzt ein bisschen breiter gefasst, so wie ich es mache?
Ja, genau.
Also ich glaube schon, dass das Thema Edge AI Computing und sozusagen innerhalb der Robotik, innerhalb von ein autonomes Fahrzeug.
Das musst du einmal erklären, glaube ich.
Also genau, früher hat man immer gedacht, dass man zum Beispiel jetzt einen gewissen Kamerasensor hat, die Daten irgendwo in die Cloud schickt, da steht eine ganz hohe Rechenkapazität und da kann man große AI-Modelle drauf laufen lassen und die können ja halt dann sagen, ist das eine Katze oder ein Hund.
Ja.
Edge bedeutet ja, dass du so nah wie möglich am Fahrzeug in dem Fall deine Rechenoperation durchführen kannst und das ist eben erst seit 2, 3, 4 Jahren sinnvoll möglich, nachdem Nvidia und ein paar andere auch so starke Systeme gebaut haben und gleichzeitig man es geschafft hat, AI-Modelle zu bauen, die eben auf dem Chip vor Ort direkt laufen können, dass es eben nicht mehr durch den Orbit geschickt werden muss. So, und ich glaube, dass wir ganz große Boom haben werden im Kontext dieser Physical AI, also sozusagen, wo AI wirklich physisch, entweder Roboter oder ein autonomes Fahrzeug oder eine Drohne oder ein Kamerasensor innerhalb von einem einem Pkw entsprechend verbessert. Ich glaube, dass das einfach ein Riesenthema ist. Und das ist natürlich jetzt nicht meine Glaskugel, sondern also wenn so ein Jensen Huang in der CES Anfang des Jahres sagt, Physical AI is the number one thing, Klammer auf, weil damit verdienen wir natürlich auch eine Menge Geld.
Klar, das ist so,
aber dann ist es trotzdem wahr. Ja, so, und ich glaube, und da kannst du jetzt alles subsumieren. Also humanoide Roboter werden das brauchen, genauso wie autonome Trucks, Drohnen. Aber ich glaube, dass dieses Thema, so nerdy das klingt, dass wir da unfassbare Sachen sehen werden. Sachen, die einfach in der Sensorik, in der ganzen Perzept, Kamera, Radar, Imaging-Radars und so weiter, wahnsinnige Fortschritte sehen werden. Und das ist, glaube ich, ein großes Trendthema, auch wenn es sehr nerdig klingt. Ich merke das gerade, aber das ist wirklich halt groß.
Sind wir beim Thema Deep Tech, aber ich glaube auch, dass das ein wahnsinnig großes Thema und die nächste Stufe werden wird. Also bin ich total bei dir.
Genau, und das Zweite ist, woran ich total glaube, ist meine Logistikmütze, die ich aufhabe. Ich glaube, dass die globalen Logistikketten, der letzte Riesenfortschritt, den wir gemacht haben, ist, dass APIs entwickelt wurden. Ja, dass du in Serie geschafft hast, Daten halbwegs von A nach B zu schicken, aber über 30 Systeme hinweg.
Ja.
Und man macht so die Augen zu, kreuzt die Finger und hofft, dass es irgendwie ankommt.
Ja.
Und ich glaube, das ist regelbasiert und API-basiert. Anders funktioniert es nicht, aber es ist nicht optimiert.
Ja.
Und ich glaube, dass ich hoffe oder wette darauf, dass wir das klingt so ein bisschen wie Eier, wir legen eine Wollmilchsau, aber dass wir wirkliche End-to-End-Systeme bekommen werden, die es schaffen, Logistikketten zu optimieren. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir immer noch mehr sehen. Weil jetzt gucken wir auf Einzelsysteme und sagen, hey, jetzt können wir vielleicht, was ist besonders schmerzhaft, Customs Clearance. Ja. In Brasilien. Brasilien Customs Clearance, wer es nicht weiß da draußen, also bevor euch jemand sagt, ihr wollt ein Projekt da machen, schießt euch lieber mit einer Nagelpistole in den Fuß, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres auf der Welt als brasilianische Zollregeln. So, und da gibt es natürlich, das, aber trotzdem sind es Regeln, da kann man jetzt Systeme bauen und das wird dann sozusagen, müssen dann nicht mehr 10 Leute sitzen, sondern die können dann die Zollcodes rausfinden, die können auch sagen, wie hoch die einzelnen Zölle sind und so weiter und so fort. Das ist aber nur ein Teilsystem und ich glaube, dass das noch viel weiter geht und das wird über die Transportplanung gehen, über die Planung der Schiffe, wie die Container beladen werden und. Und das, da fehlt es an ganzheitlichen Lösungen, außer ein Hörer schickt mir jetzt gleich was zu, sagt, das stimmt nicht, das haben wir schon alles, dann möchte ich das gerne hören. Ich glaube, dass das ein Thema ist.
Die Mailadresse blenden wir unten.
Oder per WhatsApp, könnt ihr
immer einfach die Sachen schicken, nämlich ja. Ja, super, finde ich super interessant. Ein Thema, was immer wieder aufflammt, aktuell gerade, also ist so für mich mal so ein Evergreen, weil wo ich im Financial Services Bereich bei Volkswagen, da war das auch schon ein Thema, ist das ganze Thema Mobility Budget. Und wir haben es ja gedreht und gewendet, hin und her, vor und zurück. Und irgendwie ist das jetzt wieder, also das ist jetzt auf einmal wieder da. Wie seht denn ihr das Thema? Weil ich habe das jetzt vielfach diskutiert. Ich hatte so ein Mobility Budget bei Sixt. Schöne Grüße gehen raus nach Pullach.
Ich denke mal, du meinst den BND, wenn du Pullach sagst, aber das
nicht. Das ist die orangefarbene Marke. Wir wollen ja keine Werbung machen, keine Schleichwerbung machen. Es sei denn, der BND hat auch gerebrandet irgendwie und ist jetzt auch orange. Man weiß das ja immer nicht. Wie siehst du das Thema? Also glaubst du, dass das ganze Thema, wenn wir über Mobilität reden, jetzt tatsächlich, ne, ist Mobility Budget ein Thema?
Du meinst jetzt im B2B, also dass Firmen und ihre Mitarbeiter sozusagen steuervergünstigt oder befreit sozusagen Teile des Lohns in Mobilitätsvouchern sozusagen geben.
Das ist das eine. Und das andere Thema ist tatsächlich, dass ich am Ende zwischen Mobilitätsformen hin und her springen kann. Also ich sagen kann dazu, ich habe jetzt ein Budget, was ich zur Verfügung kriege, ich habe keinen Dienstwagen mehr, sondern ich kriege am Ende 500 Euro von meinem Arbeitgeber und kann das halt dann in verschiedene Mobilitätsformen investieren. Und sage, ich mache mein Leasing, ich nutze das intermodal.
Ich überlege gerade. Du musst mir helfen. Also sozusagen, du sagst steuerlich und regulatorisch, ist das schon so attraktiv, dass das jeder machen müsste?
Ich sage gerade einfach, dass wir in den Diskussionen immer mehr mitbekommen, dass die sozusagen, dass Firmen halt sagen, wir gehen immer weiter weg von diesem klassischen, von diesem klassischen Modell, beispielsweise wenn du Dienstwagen
fährst. 100%. Ne? 1000%. Also will keiner mehr haben. Also sozusagen,
das ist ja Definitionssache von Mobility Budget, was ich gerade ganz interessant finde, Diskussion, weil genau die gleichen Diskussionen haben wir auch immer. Ist Mobility Budget am Ende eine Kreditkarte, die du auflädst, wo du alles mitmachen kannst?
Genau.
Ne? Oder ist es dieser Benefit, dass ich irgendwie steuervergünstigt mir ein Fahrrad leasen kann oder ein Auto leasen kann, ne? Was ich von meinem Arbeitgeber bekomme.
Jobrad, sozusagen. Ja, genau. Also, ja. Irre Erfolg. Also crazy, crazy gut. Also 100%. Also ich würde sagen, sozusagen die Dienstwagenflotte ist so die betriebliche Altersvorsorge der 2000er. Nach dem Motto, das hat man mal vor 30 Jahren, war das mega cool. Und dann hat man gemerkt, dass du eigene Abteilungen hast, die nur noch deine Fahrzeugflotte managen. Inklusive am besten einer Waschanlage und was da halt alles gab. Ja. Also das muss massiv zurückgefahren werden, weil es einfach nicht wertstiftend ist für die Firma an sich. Ich glaube, das ist Punkt 1. Mhm. Leute müssen sich hin und zurück zur Firma bewegen und oder sind für die Firma unterwegs im Vertrieb. Da wird Flexibilität erwartet. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die Portale, auf denen du das dann sozusagen buchst, sich durchsetzen werden, versus du hast eine Kreditkarte, die auf gewisse jetzt mal, das ist wieder so ein Akronym, MCCs, also sozusagen, dass du, die Kreditkarte weiß ja, bei was für eine Art Firma du gerade einkaufst, ob das jetzt ein Rewe ist oder die Deutsche Bahn, das kannst du an so einem vierstelligen Code erkennen in der Payment-Abwicklung, dass du dann sagst, pass auf, Mietwagen, Hotel, was auch immer dazugehört in deinem Budget, das kannst du über diese Firmenkreditkarte bis zum Betrag X machen. Ich glaube, das ist massiv im Kommen. Es wird aber kein Boom sein. Ich glaube, dass das sowas ist, was sich über die nächsten 3, 5, 8, 10 Jahre mhm. immer weiter einschleicht und einbürgern wird, weil es einfach der effizientere Weg ist. Und das dritte und letzte ist, ich glaube schon, auch wenn das jetzt gerade nicht so top of mind ist, dass der CO2-Footprint, ja, von Firmen, und da gehört ja die An- und Abreise der Mitarbeiter mittlerweile dazu, und das müssen die ja mit einberechnen, dass das auch angefangen wird zu managen und dass das ein Treiber sein wird, das vielleicht dann doch zu adaptieren und Leuten andere Möglichkeiten zu geben, in der Hoffnung, dass sie natürlich dann Bahn und Fahrrad und was auch immer benutzen. Ist aber natürlich, also zumindest die Alternative zum Auto, ein Thema für die Metropolen. Na, wir vergessen, dass die Wirtschaftskraft dieses Landes nicht in Berlin in der Weinmeisterstraße ist, auch wenn das jetzt vielen Leuten das Herz brechen wird. Wir sind nicht der Nabel der Welt, sondern die Wertschöpfung findet statt um München rum, um Stuttgart rum, in Ostwestfalen-Lippe und so weiter.
Ja.
Und da ist mit Tretroller und so weiter vielleicht nicht so weit her. Aber auch da könnte es ein Malz und so weiter geben. Also ich will gar nicht sagen, dass der Case nicht da ist. Die Adaptionskurve ist, glaube ich, ein bisschen... Wenn wir nur alle in New York leben würden, wäre die vielleicht anders, als wenn man sich die deutsche Struktur der Industrie anguckt. So.
Definitiv, ja.
Aber das wird kommen. Und in Kombination mit, dass ich, also mein ältester Sohn wird 15 dieses Jahr, der hat mich noch nie gefragt, ob er einen Rollerführerschein machen darf. Also, was ich total froh bin, weil meine Vespa hatte 25 PS, als ich 16 war.
Ich wollte gerade sagen, ich hab eine Zündapster 1 gehabt und danach eine Vespa. Geil. Und das ist so, weißt du, so die Sache. Interessiert ihn nicht mehr? Ich
bin ja nicht bescheuert und frage ihn, aber er kam noch nicht damit.
Ja gut, ich habe mit 13 angefangen und gesagt, so, ich will jetzt aber irgendwie, ja, genau. So, wie das halt da.
Kam noch nie. Also gut. Insofern weiß ich nicht, ob dieses ganze Führerscheinthema dann für die, wenn die das gar nicht haben, ob die dann gewisse Mobilitätsoptionen nutzen werden.
Und
Führerscheine sind extrem teuer, hör ich jetzt immer wieder. Das heißt also, hast du genug Abnehmer da? Aber das wird in Summe kommen. Also wenn vom Stand heute und wir gucken in 10 Jahren, bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass nicht nur die DAX-Unternehmen, sondern wirklich Firmen über, keine Ahnung, was eine sinnvolle Segmentierung ist, über 100 Mitarbeiter ganz sicher Mobilitätsoptionen anbieten werden. Insbesondere, weil sie sagen, hey, steuerlich ist es sinnvoll, wir wollen auf keinen Fall Dienstwagen haben und die Leute fragen es nach.
Ja, super, super interessant. Aber du hast gerade noch einen anderen Punkt, und den will man deine Meinung zu hören, weil ich super interessant finde. Du sagst, sein Sohn ist 15 und das Thema Führerschein, da machst man, sozusagen weißt du nicht, ob da überhaupt die Nachfrage da ist. Hat das Auto, also glaubst du, dass in der Perspektive des Auto an sich, also diese private Mobilität, also nicht mehr, dass man es besitzt, sondern nutzt, hat das eine Zukunft aus deiner Perspektive? Also mit der Generation, die jetzt ranwächst, die vielleicht andere Mobilitätsoptionen hat, und wir haben ja auch über autonom geredet und so, glaubst du, dass das Asset an sich?
Das ist so schwer, die Effekte zu isolieren. Ich habe ja schon gefrotzelt, dass ich ein Boomer bin. Ich gehe jetzt von meinen Kindern mal aus, und die sind natürlich dann auch eingefärbt durch wie ich lebe. Oder was, ne, ich zum Beispiel, ich habe einen VW-Bus gehabt, wir haben immer Roadtrips gemacht, also wirklich wochenlang und da im Bus oder vor dem Bus geschlafen und so weiter.
Mega cool.
Ein Fahrzeug ist ein Punkt persönliche Freiheit und so ein Space, den man für sich hat. Und ich glaube, man unterschätzt, wie wichtig das Leuten ist. Es ist nicht so linear, dass morgen alles geshared werden wird und keiner mehr was haben will, von der Generation. Ich glaube, so binär ist es dann nicht. Ich glaube, persönliche Freiheit, das ist das Auto nun mal. Ein Space, wo man eben machen und tun kann, was man will. Das ist eine große Triebfeder des Menschen. Deswegen glaube ich nicht, dass das Auto an sich dass man sagt, wir fahren alle nur noch in Sammeltaxis miteinander rum. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Was das für Autos sind, wie der Antriebsstrang ist, okay, da kann man drüber nachdenken. Auch da glaube ich nicht, dass es 0-1 ist, dass alles elektrisch sein wird. Leute werden, die privilegiert sind, einfach sagen, ein 911er, das ist ein Fahrgefühl, das möchte ich selber haben, und das wirst du nicht, kriegst du nicht hin mit einem Elektroauto. Und dieses Freiheitsding und Individualverkehr glaube ich schon auch. Muss das in den Innenstädten so passieren? Oder wird das so passieren? Mhm. I'm not sure. Ja, das glaube ich, finde ich, also wir haben ja die Bilder aus Paris jetzt gesehen, 20 Jahre ohne Autos und alles ist super. Ja. Also ich glaube, das wird notgedrungen kommen, weil es einfach so nicht mehr weitergeht. Aber dass deswegen inklusive, so, wenn das nicht mehr ist mit dem Auto und die Art der Arbeit sich vielleicht auch verändert, wohnen meine Kinder vielleicht noch in der Innenstadt? Wollen die einmal größere Städte haben oder wohnen die dann doch woanders weiter draußen? können doch mehr vielleicht remote machen oder gründen Firmen da draußen und brauchen dann wieder ein Auto. Ja. Ich weiß es nicht offensichtlich, aber ich glaube nicht, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass das Auto ist tot. Überhaupt nicht. Ich glaube, in 10 Jahren, wie viele Autos werden im Jahr verkauft? Irgendwie 80 Millionen? Mhm. Sowas, 82? In 10 Jahren, also Passage, in 10 oder in 15 Jahren wird immer noch 70 Millionen verkauft im Jahr. Sage ich jetzt einfach mal. So. Und das würde ja für die These sprechen, dass Leute da einen Wert drin sehen.
Ja.
Das wäre jetzt einfach mal, sag ich einfach mal so aus der Lameng.
Ja, finde ich gut. Also ich würde auch sagen, das Auto hat definitiv eine Zukunft und das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Und auch dieser Drang nach individueller Mobilität bzw. Freiheit, das ist genauso. Jetzt ist das Thema ja, sind wir eigentlich beim Punkt Automobilindustrie. Grundsätzlich hat gerade eine schwere Zeit, würde ich jetzt mal so sagen.
Echt?
Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß es nicht.
Habe ich gar nicht gelesen.
Ich lese auch keine Zeitung. Ich lasse das lieber. Das ist so, es fällt uns ja nur auf die Füße. Aber ich fand es so ganz interessant. Ich habe mal irgendwie, wie man das so macht, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was du da so gemacht hast. Und du hast mal in einem Interview gesagt, und das fand ich irgendwie ganz cool, wo ihr mit SumUp gewachsen seid. Da hast du gesagt, dass Collaboration, Co-Creation und Team Spirit die Erfolgsfaktoren sind, dass gerade das Unternehmen so wächst. Und ich fand es cool, weil ich habe mir so überlegt, okay, was heißt das jetzt eigentlich, wenn wir mal auf die heutige Zeit reflektieren, wo du ja in diesem Space Mobilität / Automotive ja unterwegs bist. Passt das oder würdest du sagen, es sind drei andere Dinge, die du der Branche jetzt mitgeben würdest?
Ich weiß gar nicht, ob ich berufen bin, der Branche sowas mitzugeben, aber ich glaube...
Wir sitzen ja hier, also es ist ja zu zweit.
Genau, hört er. Gut, aber du hast Millionen von Hörern sozusagen. Ja, da bin ich natürlich jetzt... also, Punkt 1 ist, das ist halt so eine europäische Krankheit oder auch eine deutsche. Also ich finde ja gut, dass man erstmal nüchtern betrachtet, dass es vielleicht gerade nicht so gut läuft. Man sollte sich aber jetzt nicht schlecht reden und vor allen Dingen nicht schlecht reden lassen. Also ich glaube, die industrielle Basis dieses Landes, massiv gestützt durch die Automobilindustrie, die gibt es auf der Welt nicht nochmal oder vielleicht ein, zweimal. Ja, das ist ein Riesenasset. Wir haben unfassbar gute Ingenieure, aber wir haben unglaublich verkrustete Strukturen. Und ich glaube, das wird seit 10 Jahren schon gesagt, seit 20 Jahren gesagt. Und da muss jetzt irgendwann mal, glaube ich, müssen Strukturreformen ran, wie Firmen operieren, wie die Zyklen sind für die Modellentwicklung. Ich sag nicht, man muss dem Chinesischen nach dem Motto, alle 6 Monate kommt ein neues Modell raus und wenn halt mal 30% auseinanderfallen auf der Autobahn, ist nicht so schlimm.
Ja.
Denn das passiert schon in China. Dass wir das aber trotzdem anpassen, dass wir uns ein bisschen demütig werden und sagen, okay, es gibt Sachen, die einfach deutlich besser laufen woanders, Softwareentwicklung allen voran, aber uns braucht keiner vormachen, wie wir Autos bauen, auch nicht autonom fahrende Systeme. Und ich glaube, dass mit Selbstbewusstsein und Demut daran zu gehen und sagen, wir müssen aber diese Strukturen aufbrechen. Und jetzt sage ich was sehr Unpopuläres, dafür werden wir auch mal uns angucken müssen, welchen Durchgriff das Land oder das Land Niedersachsen zum einen, das mal als ganz konkretes Beispiel, aber die IG Metall allen voran auf der anderen Seite, was sie für einen Durchgriff haben, wie wir Firmen bauen, wer welcher Vorgesetzte sein darf und ob man doch mal eine halbe Stunde hier an der Nachtschicht mehr oder weniger. Ja. Nochmal, ich sage nicht, wir brauchen so einen Turbokapitalismus, wo Leute ausgenutzt werden und im Kohlebergwerk sozusagen an Staublunge sterben. Aber dass wir nicht drüber diskutieren sollten, ob wir nochmal 2 Stunden weniger die Woche arbeiten und. Ich finde, das ist an der Zeit und das ist eine Locke, die natürlich keiner abschneiden will. Das müssen wir aber. Und das geht weiter im White-Color-Bereich, wo wir sagen, hey, sind wir nicht ein bisschen zu fett geworden an einer oder anderen Stelle? Und das, glaube ich, ist schmerzhaft. Ich habe auch keine Patentlösung dafür, aber es scheint mir doch angebracht zu sein, da wirklich ganz genau mal hinzuschauen. Und dann wird die Geschwindigkeit hochgehen in der Entwicklung. Und ich glaube, dann werden wir diese industrielle Basis, die ich initial genannt habe, wieder richtig leveragen. Und dann wir sind einfach eine Macht, was das angeht, und dann sollten wir uns nicht kleinreden lassen. Und dann wird das auch werden. Dann werden wir auch Batterien bauen, die super sind, und wir werden Elektrofahrzeuge bauen und Autonomfahrzeuge bauen, die absolut in den oberen 10% der Qualität stehen. Aber ich glaube, das braucht es so ein bisschen. Und das sieht man ja auch. Also ein BMW geht den Weg, auch ein Volkswagen geht den Weg mit neuen Partnerschaften. Ich habe bei Mercedes, auch wenn es da immer ein bisschen ruckelt, also die haben ja schon in Shareholder-Kreis chinesische Firma, aber auch da glaube ich, wenn da neue Modelle rauskommen und wenn ich die Tests sehe, also ich habe das Gefühl, dass das erkannt ist. Das ist eine sehr träge in der Umsetzung, weil es einfach ein großer Tanker ist, den man versucht umzuschieben. Aber ich glaube, das ist eher Strukturreform, Selbstbewusstsein gepaart mit Demut. Das wären die drei Stichworte.
Das finde ich sehr gut. Das heißt also ein positiver Ausblick insgesamt.
Ja klar,
ich glaube, das ist total wichtig. Wir sind ja immer eher so ein bisschen pessimistischer als Deutsche, aber ich bin auch sehr optimistisch, was das angeht. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, weil wir haben, glaube ich, viele Themen jetzt gerade in den 45 Minuten ja immer behandelt.
Sind wir schon so lang?
Ja, yeah, wir sind schon auf...
Verging wie im Flug.
Definitiv, hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, es war mal... was anderes, nicht nur Core Automotive oder Automotive Financial Services, sondern mal ein bisschen breiter. Ich hoffe, ihr da draußen, euch hat es gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Es war absolut ein Fest. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal bei Money & Mobility.
Dankeschön. Let's go! Goodbye.